Maria Magdalena begegnet dem auferstandenen Jesus. Wer war diese Maria? Sie war eine ganz einfache, gewöhnliche Jüngerin von Jesus. Er hat sie befreit, sie hat ihm gedient. Sie ist ihm zusammen mit vielen anderen Frauen und Männern nachgefolgt. Das kann man im Lukas-Evangelium nachlesen. Sie ist mit anderen gemeinsam beim Kreuz dabei gewesen und hat die Beerdigung beobachtet. Viele von uns können das nachfühlen, wie das ist, wenn jemand stirbt, der einem sehr viel bedeutet. Einige sind heute da, die gerade in den letzten Wochen geliebte Menschen beerdigt haben. Maria hat gesehen, wie Jesus gestorben ist und wie er ins Grab gelegt wurde. Und sie hat Jesus als Erste wieder lebendig gesehen. Sie war die erste Evangelistin, die erste mit der guten Nachricht, der Herr ist auferstanden. Und das ist alles, was die Originalquellen hergeben über Maria. Maria Magdalena hätten wir damals nicht als wichtige Person gesehen. Aber Gott hat eben andere Prioritäten. Sie ist die Erste, die Jesus sieht und der Jesus begegnet nach seiner Auferstehung. Wir hätten vielleicht Petrus ausgesucht oder die anderen Apostel oder wenn eine Frau, dann schon Maria, die Mutter von Jesus. Ja, aber Gott sucht eine Frau aus, von der wir vorher fast nichts hören und nachher überhaupt nichts mehr. Gott hat sich tatsächlich jemandem offenbart, der uns unwichtig vorkommt. Gott hat ein Auge für die Menschen, die uns unwichtig vorkommen. Verstehst du das? Oder teilst du auch die Menschen in wichtig und unwichtig? Oder siehst du andere gar nicht, weil du nur um dich selbst kreist? Du fragst dich gerade, wird der Ostergottesdienst zu meiner Befriedigung ablaufen? Wird es ein leckeres Essen geben? Werde ich alle Ostereier finden? Oder siehst du heute alles durch einen dunklen Tränenvorhang? Alles verfällt, alles versinkt zu einem grauen, dunklen Schleier. Sind Leute hier, die könnten heute eine klare Antwort geben auf diese Frage, warum weinst du? Gott macht alles neu. Er durchbricht diese Selbstverliebtheit und die Verachtung gegen die Kleinen. Er taucht auch die dunkle Trauer ins das Licht seiner Auferstehung. Und das sehen wir alles bei Maria Magdalena. Maria Magdalena entdeckt als Erste das leere Grab. Sie versinkt in ihrer Trauer, aber Jesus überwindet den Tod, die Hoffnungslosigkeit und die Trauer. Er ist lebendig. Verschwunden. Verschwunden. Das Grab ist leer. Es ist dunkel. Auch ohne Zeitumstellung geht die Maria sehr früh los. Sie will die Beerdigung ordentlich abschließen und sie kriegt einen Riesenschock. Das Grab ist offen und es ist leer. Und das leere Grab führt jetzt zu einem hektischen Hin- und Hergerenne. Sie rennt zu Petrus und Johannes und sie sagt in Vers 2, sie haben den Herrn, so nennt sie Jesus, so wichtig war er für sie, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ganz nebenbei, wir sehen da, Maria spricht von mehreren Frauen, so wie auch die anderen Evangelien das berichten. Von Ostern gibt es eben nicht die eine geschliffene offizielle Version. Die Berichte selber kannst du aber schon in eine harmonische Darstellung bringen. Zurück zu Maria, Petrus und Johannes. Alles rennt zum Grab hin. Und was sehen sie da? Warte mal, da waren wir noch nicht. Komisch. Okay, wo ist es? Da ist es. Verwirrend, was sie da sehen, oder? Ungefähr so hat es ausgeschaut, eine Rekonstruktion. Sie sehen der Riesen... Stein ist weggenommen und die Tücher, die Jesus umwickelt haben, in die Jesus eingewickelt war, zusammen mit vielen kostbaren Gewürzen, die sind noch da drin. Und nicht nur, dass sie da sind, ein Tuch ist auch eindeutig zusammengelegt worden. Was bedeutet das? Was bedeutet das, was man da sieht? Der Leichnam ist weg, aber er ist nicht gestohlen worden. Das waren keine Grabräuber. Da wollte niemand die Leiche verschwinden lassen, weder Diebe noch Behörden. Dann gehst du nicht erst hin und wickelst die Leiche aus. Und selbst wenn du es tust, dann bist du so schnell wie möglich weg und hinterlässt ein Chaos, aber da war Ordnung. Ja, was ist dann passiert? Die Leiche, der Leichnam ist weg, aber nicht gestohlen. Und alle drei Augenzeugen reagieren jetzt eben anders. Alle drei Augenzeugen des leeren Grabes ziehen andere Schlüsse. Und das ist genau das Bild, das Verwirrende da. Du siehst etwas und du denkst dir, die Hälfte von uns wird wahrscheinlich links vorbeifahren, die Hälfte rechts, oder die meisten werden vielleicht wieder heimfahren, wenn sie das sehen. Also wir sehen Dinge, auf die wir unterschiedlich reagieren. Und so machen die das. Es gibt auch immer die Möglichkeit von Verwechslungen. Ich war am Sonntag auf Schloss Klaus bei so einer ÖSM-Feier und da war eine Frau, die hat einen Mann namens Alexander. Und ich kenne aber zwei Frauen, die mit der ÖSM was zu tun haben, die einen Mann haben namens Alexander, ist immer ein anderer. Und die zwei Frauen habe ich verwechselt und ich sage, ist der Alexander auch da? Und sie sagt, ja, der ist auch da, der hat sich nur gerade hingelegt, weil er Seminar gemacht hat. Und dann später sehe ich sie mit jemandem im Gespräch und ich denke mir, das ist jetzt Alexander. Und da denke ich mir, boah, der hat sich aber verändert. Aber er hat ihm so ein bisschen ähnlich geschaut. Ich dachte, was ist mit seinem Gesicht? Komisch. Und dann später bin ich neben ihm und sage, Christi Alexander. Und er sagt, bin nicht der Alexander. Komplett verwechselt, Gott sei Dank war er mir nicht böse. Und das, sowas gibt es immer wieder. Und so reagieren auch die Leute, die ersten drei Zeugen des leeren Grabes, ganz unterschiedlich. Petrus. Der Petrus geht heim und hat Angst vor den Behörden. Das siehst du, wenn du weiterliest in Vers 19. Maria versinkt in ihrer überwältigenden Trauer. Aber Johannes, der zieht einen ganz anderen Schluss. Vers 8. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Jesus ist auferstanden. Er ist körperlich, tatsächlich, historisch auferstanden. Das hat Johannes aufgrund der Beweislage geglaubt. Aber er hat noch nicht alles verstanden, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Johannes hat noch nicht verstanden, welche Auswirkungen die Auferstehung hat und wie sie mit der Heiligen Schrift zusammenhängt. Aber er hat geglaubt, Jesus lebt wieder. Und das ist enorm wichtig, aus zwei Gründen. Erstens, die Jünger haben nicht an die Auferstehung geglaubt, bis sie passiert ist. Der Glaube an die Auferstehung ist bei den Jüngern nicht entstanden, weil sie die Bibel gelesen haben. Der Glaube an die Auferstehung ist nicht entstanden, weil sie eben die betreffenden Stellen im Alten Testament gelesen haben und dann angefangen haben, die Auferstehung von Jesus zu erwarten oder sich einzubilden oder zu fantasieren. Es war genau umgekehrt. Sie haben die Auferstehung erlebt und dann später erst erkannt, wie das mit der Heiligen Schrift zusammenhängt und wie das in Gottes Wort schon vorher festgeschrieben war. Genau so. Und das Zweite, das ist genau unsere Situation. Wir erleben den Auferstandenen ja nicht mehr so, wie Maria Magdalena und die Apostel ihn erlebt haben. Jesus ist jetzt seit der Himmelfahrt nicht mehr körperlich anwesend. Aber wir sehen die Hinweise, so wie Johannes. Wir wissen, das Grab war leer. Nicht nur wegen den Augenzeugen, sondern auch, weil diese Behauptung nie widerlegt wurde. Wie leicht wäre es doch für die Behörden gewesen, wenn der tote Jesus noch im Grab gewesen wäre. Wie leicht wäre es gewesen, das Christentum zu widerlegen. Hin zum Grab, Grab auf, Leichnam heraus, dreimal durch Jerusalem Christentum zu Ende. Aber es ist nicht gegangen, das hat niemand machen können. Das Grab war nämlich leer. Wir wissen auch, dass die Jünger behaupten, Jesus begegnet zu sein. Und das waren keine Halluzinationen, weil Halluzinationen nicht wie die Grippe sind. Halluzinationen kannst du dir nicht einfangen. Und man kann sie auch nicht weitergeben an andere Menschen. Aber zu viele Menschen haben Jesus an zu vielen Gelegenheiten, in zu vielen verschiedenen Situationen gesehen. Jesus ist einzelnen Frauen und Männern erschienen. Er ist Gruppen von Frauen und Männern erschienen. Er ist Gruppen erschienen von 200 bis 500. Er ist in Häusern und im Freien erschienen. Er ist in Galiläa erschienen und in Judäa, am Land, in der Stadt, am Morgen, am Abend, mit und ohne Vorankündigung. Auf einem Berg, an einem See, auf einer Straße. Er erscheint und ist. Er ist gestanden, er ist gesessen, er ist gegangen. Er spricht und er erscheint Erwachsenen, keinen Kindern. Er konnte berührt werden und gehört werden. Und außerdem wissen wir, dass Jesus die Welt verändert bis heute. Seine schlimmsten Gegner fangen an ihn zu glauben. Paulus, seine Halbbrüder sogar. Und bis heute verändert Jesus den Lauf der Weltgeschichte. Bis heute. Und die beste Erklärung für das alles ist, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wir sind in genau dieser Lage von Johannes. Wir wissen genug, auch wenn wir Jesus mit unseren eigenen Augen noch nicht gesehen haben. Es ist möglich und vernünftig, an Jesus zu glauben. Es ist möglich, heute, hier, jetzt an Jesus zu glauben. Das Grab war leer, er ist wahrhaftig auferstanden. Das bedeutet, das Kreuz hat funktioniert. Jesus hat tatsächlich am Kreuz die Sünde der Welt getragen. Alle Selbstverliebtheit, allen Groll gegen andere Menschen, alle Gottesallergie, alle bösen Gedanken und bösen Taten, die aus Selbstverliebtheit und Gottesallergie folgen. Jesus hat alles am Kreuz getragen und bezahlt. Das ist wahr. Denn er ist wahrhaftig auferstanden. Siehst du das? Fangst du an, das zu sehen? Sagst du heute zu Jesus, ja. Ja, du lebst und du bist mein Herr. Aber es ist möglich, dass das noch nicht reicht. Einige von euch schauen mich ziemlich skeptisch an. Es ist möglich, dass das einfach noch nicht reicht. Der Stein ist weg, der Leichnam ist weg, die Tücher sind da, das Kopftuch ist zusammengelegt. Die Heilige Schrift hat es vorausgesagt, Jesus selbst hat es vorausgesagt. Trotzdem geht Petrus voller Angst heim. Und trotzdem bleibt Maria versunken in ihrer Trauer. Versunken. Die Trauer ist überwältigend. Das haben wir gesehen in dem Film und gehört, als Timo uns die Bibelstelle vorgelesen hat. Die Hoffnungslosigkeit hat Maria fest im Griff. Sie weint und weint. Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. Das kommt mir fast so vor, als würde sie selbst schon mit einem Bein im Grab stehen. Vor Trauer. Sie schluchzt und klagt. Und es ist kein selbstbeherrschtes, leises Weinen. Sie ist verzweifelt und sie klagt laut. Sie steckt so tief in der Trauer, sie kriegt sonst nichts mehr mit. Sie will nur mehr diesen toten Jesus zurück, würdevoll begraben. Sie kriegt die beiden Engel nicht richtig mit, die sie fragen, warum weinst du? Sie hört die Frage aber nicht, wer sie stellt, das sieht sie nicht. Sie dreht sich gleich um und da steht Jesus selbst. Aber sie sieht ihn auch nicht. Wieder diese Frage, warum weinst du? Jesus ist nicht gegen Weinen. Gar nicht, dass da Missverständnisse auftauchen. Jesus hat selbst geweint am Grab eines toten Freundes. Aber hier am Ostermorgen, wo die Welt neu geworden ist, wo der Tod besiegt ist, wo die Sünde besiegt ist, wo der Weg frei ist zu Gott, wo die kommende Herrlichkeit durch Jesus schon in diese alte, verfallende Welt hereingebrochen ist, hier weinen? Ja, warum weinst du? Wir alle hätten Grund, für alle Ewigkeit zu weinen, zu schreien, zu klagen, wenn Maria bekommen hätte, was sie wollte, den toten Jesus. Das wäre ja der Beweis, dass das Leben mit dem Tod endet und unser Leben sinnlos ist. Egal wie du lebst, der Tod wird alles auslöschen. Und egal wie leid dir deine Bosheit tut, die wird nie wieder gut. Egal wie zerrüttet die Beziehungen sind, es wird nie wieder gut. Es gibt keine Hoffnung auf Versöhnung. Wenn jede Karte in deiner Hand gestochen wird, übertrumpft wird, dann ist es ganz egal, wie du das Blatt spielst. Wenn Maria den toten Jesus gekriegt hätte, wie furchtbar wäre das. Aber Jesus lebt. Weinen ist nicht die richtige Reaktion, jetzt hier für Maria. Jesus lenkt sie sanft auf die richtige Spur, er bringt sie auf die richtige Fährte mit dieser zweiten Frage: Wen suchst du? Weg von der Trauer, weg von der Gruft, hin zu der Person, hin zu Jesus. Aber Maria hört nicht, sie hört nicht hin. Ihre Ohren sind zu. Sie ist versunken in ihrer Trauer und sie antwortet so, als wäre Jesus der Gärtner. Sie sagt: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn holen, abholen, wie ein Paket, ordentlich beerdigen. Wen suchst du? Den toten Jesus, den toten Lehrer. Was kann Maria überhaupt noch aus ihrer Trauer rausholen? Jesus überwindet die Trauer. Er hat den Tod überwunden und er überwindet auch diesen Trauernebel, diese Wahrnehmungsstörung von Maria. Überwunden, verschwunden, versunken, überwunden. Der Herr ist wirklich auferstanden. Vers 16, Jesus spricht zu ihr: Maria. Jesus will, dass Maria ihn erkennt und er schafft es auch. Er schafft es, dass die Menschen ihn erkennen, wenn er das will. Er ist stark, stärker als alles, was ihn abhalten könnte. Jesus hat auch gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du seine Stimme? Jesus ruft auch dich, so wie Maria. Und sie erkennt Jesus, Rabuni, das heißt Lehrer. Sie weiß, wer er ist, aber noch nicht so ganz. Er ist noch immer derselbe Lehrer für sie. Und sie will ihn offensichtlich festhalten, deswegen sagt Jesus: Rühre mich nicht an, in Vers 17. Was soll denn das jetzt? Ich meine, das wäre ja wirklich bizarr, wenn Jesus da meinen würde: Du darfst mich nicht berühren. Kurz später sagt Jesus zu Thomas, zu einem seiner Jünger: Berühre mich. Und hier soll er plötzlich sagen: Berühre mich nicht. Das wäre echt komisch. Nein, die Verbform, Imperativ Präsens für alle Griechisch-Cracks, die macht uns deutlich, Maria hat Jesus schon berührt und damit soll sie jetzt aufhören. Deswegen gibt es auch eine deutsche Bibelübersetzung, die übersetzt: Lass mich los. Ja, aber warum? Maria hält Jesus immer noch für den alten Lehrer von früher, aber Jesus ist mehr. Alles wird neu durch die Auferstehung. Die Art, wie wir Jesus begegnen, wird neu. Heute begegnen wir ihm durch seinen Geist, der in uns lebt. Durch sein Wort. Durch seine Gemeinde, in der er lebt. Alles wird neu. Die Art, wie wir ihm begegnen und auch unsere Beziehungen. Geh zu meinen Brüdern, sagt er. Jesus nennt die Jünger jetzt seine Brüder. Das ist ganz ungewöhnlich. Das macht Jesus sonst nie. Aber das ist auch eine Auswirkung der Auferstehung. Die Jünger sind jetzt Brüder und Schwestern von Jesus. Gott ist ihr Gott und Vater. Es gibt schon noch einen Unterschied in der Art, wie Gott unser Vater ist und wie Gott der Vater von Jesus, dem Sohn Gottes, ist. Jesus ist der Sohn Gottes durch Geburtsrecht. Die Jünger, die Jüngerinnen, alle, die Jesus vertrauen, sind Kinder Gottes durch Adoption und durch Gnade. Aber wir gehören jetzt wirklich zu Gottes Familie. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Jetzt denkst du auch das noch. Das ist mein Bruder, oje, oje. Aber es ist so. Geschwister reden miteinander. Die verkehren nicht nur schriftlich oder gar nicht. Geschwister reden miteinander. Sie helfen einander. Sie vergeben einander. Wenn du heute Ostern feierst, weil Jesus dein Herr ist, dann bist du auch der Bruder und die Schwester von mir und von allen, die denselben Herrn haben. Ostern schenkt neue Beziehungen. Jesus setzt Maria in Bewegung und gibt ihr eine neue Richtung. Geh zu meinen Brüdern, sagt er. Wo sie vorher in Schmerz und Trauer versunken ist, wird sie jetzt zu einer Freudenbotin, zu einer Evangelistin. Und Maria tut es. Sie gibt die gute Nachricht weiter. Sie führt den Auftrag aus. Sie verkündet: Ich habe den Herrn gesehen. Zuerst war alles dominiert für sie von Trauer, von der Gruft, von dem Leichnam. Sie ist in einem schwarzen Loch der Trauer versunken. Dann wollte sie Jesus krampfhaft festhalten. Und jetzt hat ihr Leben eine neue Richtung. Alles wird neu. Freude, Nähe, Beziehung, Richtung und Aufgabe. So schaut das erste Ostern aus. Und das feiern wir heute. Glaubst du? Glaubst du auch, dass Jesus auferstanden ist? Dass er lebt? Maria hat alles, was man braucht. Der Stein war weg, der Leichnam verschwunden, die Tücher da und aufgeräumt, die Engel, die Schrift, die Voraussagen von Jesus. Für Johannes hat das gereicht. Für Petrus noch nicht und auch noch nicht für Maria. Maria braucht eine persönliche Begegnung. Sie war durch ihre Trauer und ihren Unglauben gefangen und geblendet. Ihr Herz war nicht aufnahmefähig. Sie war blind für das, was vor Augen liegt. Sie braucht eben mehr. Der Herr muss ihr durch diese Blindheit hindurch begegnen. Und diese Begegnung schenkt der Herr. Und so macht das bei jedem, der ihn erkennt. An welcher Art von Blindheit leidest du? Unverständnis wie die Jünger zum Beispiel. Deswegen brauchen wir das Neue Testament, deswegen brauchen wir die Evangelien. Dazu ist das Johannesevangelium geschrieben worden. Johannes schreibt es in seinem Buch, Kapitel 20, Vers 31, warum er das geschrieben hat. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn du heute noch blind bist für Jesus, ja, dann nimm doch einfach mal das Johannesevangelium her und lies es dreimal durch, hintereinander. Nimm und lies. Es würde mich wirklich interessieren, was passiert, wenn du das Johannesevangelium dreimal durchliest. Oder bist du blind, weil du in Trauer versinkst? Warum weinst du? Ich mag dieses Gedicht von Inka Hammond, keine Ahnung, wer die Frau ist, aber das Gedicht ist gut. Sie schreibt: Alles verfällt zu einem dunklen Fragezeichen, wenn es nicht beleuchtet wird mit dem Licht deiner Auferstehung. Wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es Hoffnung. Nur dann, und Jesus ist auferstanden. Ich sage jetzt nicht, weine nicht, hör auf zum Weinen, warum bist du traurig? Sage ich natürlich nicht. Aber glitzert das Licht der Auferstehung in deinen Tränen? Weinst du wie jemand, der ohne Hoffnung ist? Oder Weinst du über jemanden, der weiß, Jesus hat den Tod besiegt, die Sünde, den Teufel. Jesus lebt und deswegen gibt es Hoffnung. Ich wünsche das so sehr, dass der auferstandene Herr dir auf diese Art begegnet, dass er in dein Leben kommt mit seinem Leben. Ich wünsche dir das so sehr, dass durch alle Blindheit hindurch der Herr Jesus aufleuchtet in dir und du klar siehst, Jesus lebt. Ja, Jesus lebt ja wirklich. Das ist ja alles wahr. Der Tod ist besiegt. Das Leben hat Sinn. Die Geschichte geht gut aus. Gott ist mein Vater. Jesus ist mein Bruder. Ihr seid meine Geschwister, wenn ihr an Jesus glaubt. Es gibt Hoffnung auf Trost in der tiefsten Trauer. Es gibt Hoffnung auf Vergebung. Es gibt Hoffnung auf Versöhnung. Es gibt Hoffnung auf Veränderung. Das stimmt ja alles wirklich, denn Jesus ist auferstanden. Und was, wenn du das plötzlich siehst? Was ist dann? Ja, dann wirst du auch eine Evangelistin, ein Evangelist. So wie Jesus gesagt hat, geh hin zu meinen Brüdern und sag ihnen das. Du weißt, Jesus lebt. Geh und sag es deinen Brüdern, deinen Schwestern, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Rede über Jesus. Lade sie ein, Jesus kennenzulernen. Biete ihnen an, mit ihnen in der Bibel zu lesen. Geh hin und sage es weiter. Derselbe Jesus, der Maria wieder auf die neue Lebensspur gesetzt hat, der bringt auch dich in Schwung. Der ist bei dir. Dieser Jesus, der Auferstandene. Sage es weiter. Gott macht alles neu. Er durchbricht die Selbstverliebtheit und die Verachtung gegen die Kleinen. Er taucht auch die dunkelste Trauer in das Licht seiner Auferstehung. Glaubst du das? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir beten. Herr, du auferstandener Sieger über den Tod, über das Böse, über die Gottesallergie, den Hass, du Sieger über den Tod und die Sinnlosigkeit. Wir loben dich. Herr, danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du als erster Menschen auf der Welt Maria erschienen bist. Eine Frau, deren Zeugnis vor Gericht gar nicht gegolten hätte damals. Aber du bist ihr erschienen und du hast sie befreit und herausgeholt und einen neuen Schwung gegeben und wir loben dich dafür. Danke, dass jeder Mensch für dich wichtig ist, sogar ich und jeder von uns da. Herr, danke für die neuen Beziehungen, die du schenkst. Danke, dass Gott mein Vater ist und dass wir Brüder und Schwestern sind, wenn wir dir vertrauen. Danke, dass du neue Beziehungen schenkst. Danke, dass du Hoffnung schenkst, eine neue Aufgabe, einen neuen Weg. Herr, für alle, die tief in der Trauer drinstecken, bitte ich dich, lass ein bisschen Hoffnung aufglitzern jetzt in ihnen und hilf ihnen, nicht zu trauern wie Menschen, die ohne Hoffnung sind. Hilf ihnen zu trauen, wie Menschen, die einen guten Hirten haben. Einen Bruder, der mit ihnen weint und sie tröstet. Nämlich dich. Herr, für alle, die sonst irgendwo drinstecken in einer Wahrnehmungsstörung, da bitte dich, zeig du dich wieder klar. Herr, du lebst und du bist der Wichtige, der Wichtigste im Leben. Herr, wir wollen unser Leben dir neu hinlegen und uns von dir senden lassen. Gib uns Gelegenheiten in den nächsten 2 Wochen. Schenk jedem und jeder von uns eine Gelegenheit, über dich zu reden. Und ich bitte so sehr, hilf uns dann, dass wir diese Gelegenheit erkennen, dass wir checken, dass es soweit ist. Hilf uns, dass wir die Gelegenheit nutzen und ergreifen und dass wir mit deiner Hilfe auch etwas sagen, was hilfreich ist. Herr, danke für diese Botschaft, die wir haben. Verwende du uns jetzt, dass mehr Leute sie kennenlernen. Herr, Ostern ist nicht nur für uns, nicht nur damit es uns gut geht, unser Ostersonntag schön ist und nett. Ostern ist für die Welt. So bitten wir dich, zeige der Welt, wer du bist. Amen.